Hi Martin, ich bin's. Ich sitze gerade im Luisenpark in der Gondoletta und ich muss sagen, ich kann jetzt total gut verstehen, warum der Park auf der Karte der kühlen Orte in Mannheim ist. Hier ist es echt total angenehm. Aber ob so ein paar Parks ausreichen, um eine Stadt klimaresilient zu machen? Weiß ich nicht. Also, bis später.
Der Klimapodcast für Mannheim.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist 68 Grad, der Klimapodcast für Mannheim. Ich bin Martin Geiger, Lokalredakteur bei Mannheimer Morgen.
Und ich bin Tatjana Juncker, Wirtschaftsredakteurin bei Mannheimer Morgen.
Wenn ihr die bisherigen Folgen dieses Podcasts gehört habt, wisst ihr bereits, egal, wie sehr wir uns in den nächsten Jahren beim Klimaschutz auch anstrengen, es wird in Mannheim in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall um mindestens 1 bis 2 Grad wärmer. Deshalb wollen wir heute mal der Frage nachgehen, wie muss die Stadt sich eigentlich an diese veränderten Bedingungen anpassen?
Um darüber mehr zu erfahren, habe ich mich mit dem Kinder- und Jugendmediziner Michael Eichinger getroffen. Einige von euch kennen ihn sicher noch aus der ersten Folge von 68 Grad, als wir über die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels gesprochen haben. Michael Eichinger leitet an der Medizinischen Fakultät Mannheim die Arbeitsgruppe Planetary Health, also planetare Gesundheit. Konkret forschen er und sein Team vor allem daran, wie sich Städte und Kommunen verändern müssen, damit wir dort trotz Klimawandel noch gut und gesund leben können. Und als erstes wollte ich von Michael Eichinger mal eine Einschätzung hören. Wie gut sind denn unsere Städte und Kommunen schon auf den Klimawandel vorbereitet?
Ich glaube, Deutschland oder auch viele Länder sind in Teilen aufgewacht. Das Thema ist präsent. Es tut sich auch einiges. Aber wenn wir uns die Größe und die Dramatik des Themas angucken, dann glaube ich, gibt es noch viele Bereiche, wo wir einfach deutlich mehr machen müssen.
Und zu den Bereichen, in denen sich Städte und Kommunen teilweise noch deutlich besser aufstellen müssen, gehört für Michael Eichinger zum Beispiel die Vorbereitung auf große Hitzewellen.
Wenn man sich anguckt, eine der letzten großen Hitzewellen in Kanada, da hat es einen Hitzedom gegeben, wo ein stationäres Hochdruckgebiet über großen Teilen von Kanada war, über mehrere Tage. Da sind Rettungsketten zusammengebrochen, da musste man plötzlich 24 Stunden warten, bis ein Rettungswagen nach Hause kam, weil eben die Rettungsdienste nicht zurechtgekommen sind mit diesen ganz massiv hohen Temperaturen, dass dort reihenweise Mitarbeitende ausgefallen sind und gleichzeitig es aber zu einem erhöhten Anfall an Versorgungsbedürftigen kam, an Patientinnen und Patienten. Und das einfach nicht mehr im regulären Zeitrahmen abgearbeitet werden konnte. Also wenn man sich das als ein exemplarisches Beispiel vor Augen führt, dann wird das in ähnlicher Weise sicher auch in Deutschland so ablaufen letztendlich. Das heißt, wir sind in vielen Bereichen noch nicht adäquat vorbereitet.
Hitzeschutz ist für Michael Eichinger ein wesentlicher Baustein, wenn es darum geht, Städte und Kommunen an den Klimawandel anzupassen. Tatsächlich haben zuletzt mehr und mehr Städte Hitzeaktionspläne erarbeitet. Mannheim, das sagt auch Michael Eichinger, war dabei einer der Vorreiter. Hier hat der Gemeinderat im Oktober 2021 einen Hitzeaktionsplan verabschiedet, der seither nach und nach umgesetzt wird. In dem 135 Seiten langen Plan ist unter anderem festgehalten, welche Bevölkerungsgruppen in der Stadt bei Hitzewellen besonders geschützt werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel alte oder kranke Personen, aber auch kleinere Kinder, suchtkranke oder wohnungslose Menschen. Dazu werden jede Menge Maßnahmen aufgelistet, die zum Schutz dieser Personengruppen, aber auch zum Schutz der Bevölkerung insgesamt etabliert werden sollen. Dazu gehören zum Beispiel Infoblätter mit Tipps, wie man sich bei Hitze richtig verhalten soll, eine Übersicht über kühle Orte in der Stadt, aber auch die Einrichtung eines Hitzetelefons. Dafür sollen sich zum Beispiel ältere oder kranke Menschen registrieren lassen können, so dass sie während einer Hitzewelle dann aktiv angerufen und gefragt werden können, ob sie Hilfe brauchen. Weitere Maßnahmen auf der Liste sind zum Beispiel eine bessere Hitzeprävention in Kitas oder auch die Verteilung von Koffern an Wohnungslose. weil die teilweise ihr ganzes Hab und Gut am Leib tragen und deshalb bei Hitze viel zu warm angezogen sind. Michael Eichinger findet es auf jeden Fall gut und wichtig, dass Städte solche Hitzeaktionspläne haben. Er betont aber auch,
es ist gut, wenn man einen Plan in der Schublade hat, aber es ist tatsächlich notwendig, dass jede Person in der Kommunalverwaltung, im Katastrophenschutz, im Gesundheitsdienst, aber auch außerhalb der Kommunalverwaltung, alle anderen Player, die was mit Hitzeschutz in der Kommune zu tun haben, dass die tatsächlich wissen, was in einer Notfallsituation zu tun ist. Und da wird der Plan alleine, den man noch nie durchgespielt hat, wo man nicht trainiert hat dafür, wird wahrscheinlich zu wenig sein. Das wissen wir einfach aus der klinischen Notfallversorgung, haben wir es doch mit sehr überschaubaren Krisensituationen zu tun. Wir haben es mit einem Patienten, mit einer Patientin zu tun, die in einer lebensbedrohlichen Situation zu uns kommt. Und dennoch ist es notwendig, dass wir dafür trainieren. Und wenn wir uns die Komplexität einer Kommune anschauen, der Reaktion einer Kommune auf so einen Hitzedom beispielsweise, dann wird es um ein Vielfaches komplexer sein, weil zigmal mehr Leute drauf involviert sind und jedes Glied in der Kette letztendlich wissen muss, was in so einer Krisensituation zu tun ist. Ich glaube, so eine Conclusion, die man aus den Überlegungen und Aktivitäten der letzten Jahre ziehen kann, ist, dass Klimafolgenanpassung und Hitzeschutz im Speziellen einfach eine Querschnittsaufgabe ist. Das sagt sich so einfach, eine Querschnittsaufgabe, alle sollen zusammenarbeiten, aber das ist voraussetzungsreich und es muss eingeübt und trainiert werden.
Neben Akutmaßnahmen bei Hitzewellen gibt es für Michael Eichinger aber noch andere Handlungsfelder, in denen sich Städte für den Klimawandel wappnen müssen.
Zweiter großer Bereich sind sicher jetzt vorbeugende Maßnahmen, die nicht darauf abzielen, jetzt akut im Rahmen der nächsten Hitzewelle was zu tun, sondern tatsächlich mittelfristig dafür zu sorgen, dass die Stadt hitzeresilienter wird. Da sind wir relativ schnell beim Thema Versiegelung und wie wir unsere öffentlichen Flächen letztendlich, aber auch private Gärten beispielsweise, gestalten. Wir wissen, dass Grünflächen einen kühlenden Einfluss haben und trotzdem sehen wir eben in speziell eben Innenstadtbereichen, in Quadraten in Mannheim beispielsweise, dass wir einen relativ hohen Versiegelungsgrad haben. Und das macht eben Stadtgesellschaften anfälliger gegenüber Hitzewellen, weil eben versiegelte Flächen deutlich mehr Hitze speichern. Auch die Bebauungsdichte oder wie wir Städte bebauen, spielt eine Rolle. Ein wichtiger kühlender Effekt für Städte ist ja der Luftzug, der aus den umgebenden Freiflächen, also aus dem Bereich rund um die Städte herum quasi, aus der ländlichen Umgebung, letztendlich in Städte reinzieht. Das sind Grünzüge beispielsweise besonders wichtig, die im Umbau verbaut bleiben müssen, damit eben die Luft ungestört quasi bis ins Zentrum zirkulieren kann. Das heißt, da geht es auch darum zu gucken, wie wir solche bestehenden Grünzüge eben so gestalten und so aufrechterhalten, dass diese Zirkulation auch weiterhin möglich ist.
Damit es sich in dicht bebauten und stark versiegelten Städten wie Mannheim auch künftig noch gut und gesund leben lässt, muss also ziemlich viel passieren. Das ist eine echte Mammutaufgabe. Weil sie aber gleichzeitig so wichtig ist, müssen Kommunen nach Ansicht von Michael Eichinger dafür auch entsprechend gestärkt werden.
Wenn ich vielleicht noch einen Punkt anbringe, was sich Kommunen total wünschen würden, dass Klimafolgenanpassung und Klimaschutz tatsächlich zu einer kommunalen Pflichtaufgabe wird und das auch mit entsprechenden Ressourcen hinterlegt wird. Solange das eine freiwillige Aufgabe ist, die sich finanzstarke Kommunen aus ihrem Budget leisten können, dann wird uns kein adäquater Hitzeschutz und auch keine adäquate Klimafolgenanpassung gelingen. Das muss kommunale Pflichtaufgabe werden, genauso wie andere zentrale Aspekte der Daseinsvorsorge. Dementsprechend brauchen Kommunen auch adäquate Finanzmittel, um diese Maßnahmen umsetzen zu können. Und dann hat man eine vernünftige Rahmenbedingung, wo man die Lösungen, die am Tisch liegen, die wir kennen, auch flächendeckend umsetzen kann.
Genau mit diesen städtebaulichen Aspekten der Klimafolgenanpassung, die Michael Eichinger zum Schluss angesprochen hat, beschäftigt sich auch das Wuppertal-Institut, also die bekannte Denkfabrik für Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung. Dort gibt es dafür einen eigenen Forschungsbereich, der sich Stadtwandel nennt. Geleitet wird er von Anja Bierwirth. Und sie habe ich gefragt, was sind denn die hauptsächlichen Auswirkungen des Klimawandels, auf die sich die Städte in Deutschland einstellen müssen?
Also Klimawandelfolgen, das ist für Städte ja vor allem in dem Zusammenhang interessant, dass eben Hitzeperioden oder Hitzetage zunehmen, dass es mehr Starkregenereignisse gibt, die auch manchmal sehr kleinräumlich, ja nicht in der ganzen Stadt, sondern nur in einzelnen Teilgebieten einer Stadt auftreten können, wo es dann sehr schnell zu Hochwasser kommt. Da muss man auch gar nicht unbedingt wie Mannheim am Fluss sein, sondern es kann auch einfach sein, dass eine Kanalisation sich zusetzt und überlastet ist. Das dritte ist sicherlich dann eben auch Sturmereignisse, wo man natürlich schauen muss, so was wird das wiederum für Gefahren für sowohl natürlich Leib und Leben, aber eben auch für die Infrastruktur, die wir haben. Das sind so, würde ich mal sagen, so die drei wesentlichen Punkte, die jetzt wirklich auf den städtischen Raum massiv wirken.
Und um den Auswirkungen dieser absehbaren Veränderungen etwas entgegensetzen zu können, haben die Städte mehrere Möglichkeiten, hat Anja Bierwirth erklärt.
Anpassung bedeutet eigentlich, dass wir unsere Städte begrünen müssen. Wir müssen Orte finden, wo sowohl Regenwasser vielleicht versickern kann, wo man es aber vielleicht auch speichern kann für die nächste Hitzeperiode. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Gebäude angepasst bekommen. Auch da gibt es eine große Schnittmenge zum Thema Klimaschutz. Also wenn man zum Beispiel an energetische Sanierung denkt, dann wird das viel gerne dagegen gerechnet, wie viel Heizkosten ich einspare. Aber ein gutes, energetisches, fittes Gebäude hält ja nicht nur die Wärme drin, sondern auch die Hitze draußen. Dann kommen sicherlich noch ein paar andere Sachen dazu, wie Verschattungsmaßnahmen. Und natürlich kann ich jetzt nicht einfach jede Straße aufreißen und grün machen. Denn auch im Boden ist eine Menge los in der Stadt mit Versorgungsleitungen und Ähnlichem. Aber sich genauer anzuschauen, an welcher Stelle wäre denn was möglich, um Kühlung in die Stadt zu bringen? Wie funktionieren die Frischluftzufuhr? Wo entsteht Kaltluft, die dann auch in die Stadt transportiert werden kann? Das sind alles so Sachen, die eine Stadt auf der einen Seite erstmal wissen sollte und auf der anderen Seite eben dann auch entsprechend in Projekten tatsächlich auch konkret umsetzen muss.
Das geschieht bislang allerdings noch viel zu wenig, sagt Bierwirth. Dass Klimaschutz wichtig ist, hätten inzwischen zwar mehr oder weniger alle Kommunen in Deutschland erkannt. Anpassungsmaßnahmen würden jedoch die wenigsten umsetzen.
Aber insgesamt lag, glaube ich, die Quote, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 25% der Kommunen, die aktiv Maßnahmen ergreifen. Und das natürlich eigentlich echt ziemlich wenig. Im Grunde gibt es nicht wirklich Regionen, die sich gar nicht anpassen müssen.
Womöglich hängt das auch damit zusammen, dass städtebauliche Anpassungen oft teuer sind. Allerdings, sagt die Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel, wäre oft auch schon etwas gewonnen, wenn manches nicht gebaut würde. Zudem könnten dadurch Gelder frei werden, die sich dann für Anpassungsmaßnahmen investieren ließen. Denn eines sei sicher.
Es gibt aber eben auch Studien, die sagen, naja, aber was kostet es, wenn wir nichts tun? Ne? Oder wenn es auf dem Status bleibt, wie wir jetzt sind. Und das ist deutlich teurer. Das nicht zu machen, ist eigentlich keine Option.
Und darum lautet Ihr Rat an alle Kommunen,
also wenn ich mit den Städten spreche, dann sage ich ihnen eigentlich, im Grunde müsst ihr jedwedes Projekt unter der Brille der Klimaanpassung einmal gecheckt werden. Also jede Straße, die ich saniere, jedes Gebäude, das ich anpacke oder jeden Platz, den ich umgestalte. Diese ohnehin stattfindenden Projekte in Städten, die zu nutzen, um Klimaanpassung auch wirklich punktuell erstmal, um dann irgendwann vielleicht aus einem Flickenteppich einen Gesamtteppich zu machen, umzusetzen, das wäre schon sehr, sehr hilfreich. Der Grund ist ja eben, dass man sonst sehr schnell an so einen Punkt kommt, dass ich ein städtebauliches Projekt habe, die ja auch schnell gerne mal 10, 15 Jahre dauern. Das ist ja kein ungewöhnlicher Zeitrahmen für ein städtebauliches Projekt. Und dann packe ich so einen Platz nicht unbedingt wieder an, den ich gerade umgestaltet habe. Und wenn ich es dann versäumt habe, die Klimaanpassung mitzudenken, dann habe ich eine große Chance verpasst.
Mannheim sei bei den Klimawandelanpassungen eigentlich schon relativ weit, zumindest in der Theorie, sagt Bierwirth. Und das nicht nur, weil die Stadt als eine der ersten in Deutschland einen Hitzeaktionsplan entwickelt hat, sondern auch, weil im Klimaschutzaktionsplan, an dem das Wuppertal-Institut mitgearbeitet hat, die Anpassungsmaßnahmen mit verankert sind.
Ich weiß, dass Mannheim das Thema gut auf dem Schirm hat, was die verschiedenen Maßnahmen angeht, eigentlich sehr gut wissen, was zu tun ist. Inwieweit das in der Umsetzung gelingt, diese Anpassungsaspekte immer auch mitzudenken, da bin ich überfragt, das kann ich nicht sagen.
Einer in Mannheim denkt sie auf jeden Fall immer mit, Christopher Baron. Er arbeitet als Freiraumplaner bei der Stadtverwaltung. Vielleicht kennt ihr ihn noch aus unserer ersten Folge. Da hat er uns erklärt, wie sich das Klima in Mannheim in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Und weil er das weiß, beschäftigen er und seine Kollegen sich auch damit, wie die Stadt an den Klimawandel angepasst werden kann.
Die Entwicklung orientiert sich entlang unserer 7 Grünzüge und die muss man schützen und erhalten, denn dort entsteht kalte und frische Luft. Unsere Aufgabe ist es zu schauen, dass diese frische und Kaltluft in die Quartiere, in die Stadtteile reinströmen kann. Das heißt, auch Quartiere nicht abzuriegeln am Rand, sondern offen zu gestalten, dass Luft da auch reinströmen kann. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel jetzt am Buga-Gelände mit der Arrondierung, an der Käfertal-Arrondierung. Da sind immer kleine Stiche drin, dass diese kalte Luft auch nach Käfertal reinströmen kann. Und das ist planerisch das Ziel, um die negativen Effekte des Klimawandels, des Stadtklimas abfedern zu können. uns anpassen zu können.
Diese kleinen Stiche, wie der Experte sie nennt, können etwa Straßen, Radwege, Gärten oder Plätze sein oder auch Sportanlagen. Eben alles, was die klassische Blockrandbebauung, wie man sie in vielen Städten kennt, auflockert und dafür sorgt, dass kalte Luft, die ja aus physikalischen Gründen absinkt und am Boden entlang strömt, in die Wohnquartiere hineinkommt. Und das hat einen spürbaren Effekt, sagt Christopher Baron.
Eine genaue Gradzahl kann ich Ihnen nicht nennen, aber es sind sicherlich, wenn nachts Luft abkühlt im Freiland, dann könnte es 3, 4, 5 Grad sein. Und wenn wir diese kalte Luft in eine Blockrandbebauung reinstromen lassen können, die komplett versiegelt ist und wo bisher keine Frischluft oder kein Luftaustausch stattfand, dann könnte es durchaus 2, 3, 4 Grad sein. Das kommt immer ganz auf die Lage drauf an, aber es ist ein deutlicher Effekt, den man da feststellen kann.
Eine andere Maßnahme sei im Vergleich dazu weniger effektiv.
Fassadenbegrünungen bringen ganz lokal, also sehr mikroklimatisch was. Ehrlicherweise muss man sagen, aufs Stadtklima im Gro bringt das wenig. Es ist eher eine ästhetische, eine gestalterische Sache und wirklich für den Nahbereich, da merke ich positive Effekte. Der größte Effekt fürs Stadtklima ist, die Stadt grüner zu machen. Durch Bäume ist es am einfachsten, schattiger und feuchter. Durch diese drei Komponenten kann ich mich bestmöglichst dem Klimawandel anpassen.
Auch deswegen hat Mannheim bereits 2021 ein Programm aufgesetzt, um pro Jahr 1000 neue Bäume zu pflanzen. Auch wenn das bislang noch nicht gelungen ist. Weil das Pflanzen eines Baums nach Angaben der Stadtverwaltung deutlich aufwendiger ist, als es klingt. Und aufgrund der notwendigen Umbaumaßnahmen teilweise pro Baum 8.000 bis 10.000 Euro kostet. Mittelfristig, sagt Baron, könnten auch noch weitere Maßnahmen nötig werden, um für Schatten zu sorgen.
Und dann, wenn wir an Mittelmeerklimate denken, man kennt es aus Urlauben, es ist nichts Ungewöhnliches, dass in Südfrankreich Gassen mit Planern verschattet sind, eine Sonnensegel, auch im öffentlichen Bereich, nicht nur im privaten. Und das ist vielleicht ein Gedanke oder so ein Bild, an das wir uns auch hier in Deutschland, in Mitteleuropa gewöhnen sollen, können, müssen für die Zukunft, um auch die Räume draußen, die Planken beispielsweise, erträglich zu halten an so einem heißen Sommertag.
Außerdem werde der Umgang mit Regenwasser immer wichtiger. Hier verwenden die Expertinnen und Experten häufig den Begriff der Schwammstadt, den uns Christopher Baron erklärt.
Eine Schwammstadt ist ein planerisches Prinzip, was besagt, dass man unter den Vorzeichen des Klimawandels weniger Niederschlag fällt, die Stadt wird wärmer, also brauche ich vor allem in den Sommermonaten mehr Wasser in der Stadt. Wenn der Niederschlag nicht fällt und kein Wasser reinkommt, muss ich es woanders herziehen und da will ich mich an dem Schwamm bedienen. Ein Schwamm saugt Wasser auf. Das können in der Stadt begrünte Dächer sein, das können Zisternen sein, die Regenwasser speichern. Und auf diesen Schwamm wird dann zugegriffen oder wird dann ausgedrückt, wenn ich das Wasser brauche. Also an einem Sommermonat, wenn es länger nicht geregnet hat, dann ziehe ich das Wasser aus den Zisternen raus und gieße damit meine Grünfläche und meine Bäume.
Ein Allheilmittel ist auch das nicht, sagt der Freiraumplaner. Aber er zeigt sich überzeugt davon, dass viele kleine Maßnahmen zusammen durchaus einen Unterschied machen können.
Das Fakt, dass der Klimawandel da ist und ich würde ihn auch schon fast als Klimakrise bezeichnen, den man so kurzfristig nicht aufhalten wird, also müssen wir als Städte oder jeder einzelne Bürger sich daran anpassen. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, sich an die veränderten Umweltrahmenbedingungen anzupassen. Grün zu pflanzen, vielleicht einen Schottergarten zu ersetzen durch einen begrünten Vorgarten, eine Veranda mit einem Sonnensegel zu verschatten, einfach es angenehmer zu machen, kühler zu machen und die Sonne draußen zu halten, vor allem an den warmen Hitzetagen. Und da kann jeder Einzelne auch im Kleinen was machen. In Summe bewirkt sowas was.
Nicht nur Kommunen müssen sich auf veränderte Klimabedingungen einstellen. Extremwetter wie lange Trockenheit oder Starkregen treffen auch Unternehmen in der Region. Zum Beispiel solche, die mit der Landwirtschaft zu tun haben. Wie das konkret aussieht und wie sich die Wirtschaft daran anpasst, schauen wir uns jetzt am Beispiel von Südzucker in Mannheim an.
Ich stehe hier im Mannheimer Norden, im schönen Kirschgartshausen. Hier war ich ehrlich gesagt noch nie. Und wenn ich mich hier so umschaue, kann ich auch fast nicht glauben, dass das hier noch zu Mannheim gehört, weil hier alles schon richtig ländlich ist. Ich sehe hier vor allem Felder und ganz viel Grün. Aber ich bin natürlich nicht wegen der Landschaft hier, sondern weil hier der Mannheimer Zuckerhersteller Südzucker ein Versuchsgut hat. Und da werde ich jetzt jemanden treffen, der mir hoffentlich ganz viel darüber erzählen kann, was der Klimawandel eigentlich für den Zucker bedeutet oder besser gesagt für die Zuckerrübe, aus der der Zucker gemacht wird.
Mein Name ist Peter Risser. Ich bin seit 2018 hier Leiter von unserem Versuchsgut in Kirchgarzhausen in Mannheim. Wir bewirtschaften hier runde 300 Hektar als Versuchsgut. Und das Gut ist schon sehr lange in Bewirtschaftung von der Südzucker, seit 1862. Wir haben eine vielfältige Fruchtfolge, die wir hier anbauen. Neben Getreide haben wir auch Raps und natürlich die Zuckerrübe. Und als neuere Kultur auch die Bohnen als Leguminose in unsere Fruchtfolge integriert.
Auf dem Versuchsgut in Kirchgarzhausen forscht Südzucker vor allem am idealen Anbau der Zuckerrübe. Das ist ja quasi der wichtigste Rohstoff für das Unternehmen, weil daraus der Zucker gewonnen wird. In Kirchgarzhausen werden auf den verschiedenen Versuchsfeldern unter anderem neue Technologien getestet. Als ich dort war, hat mir Peter Risser zum Beispiel einen Roboter gezeigt, der selbstständig über das Feld gefahren ist und dort gesät hat. Dabei hat sich die Maschine genau gemerkt, wo sie überall ein Saatkorn abgelegt hat. Und wenn sie dann später wieder auf dem Feld ist, um selbstständig Unkraut zu hacken, weiß sie noch genau, wo eine Nutzpflanze steht und hackt dann einfach außenrum. Gleichzeitig kann der Roboter so auch Pflanzenschutzmittel gezielt auf die einzelnen Nutzpflanzen sprühen und muss sie nicht über das ganze Feld verteilen. Getestet wird aber zum Beispiel auch, welche Fruchtfolge auf den Feldern für den Boden und für die Pflanzen am besten ist und wie sich zum Beispiel neue Sorten entwickeln. Die Erkenntnisse, die Peter Risser und sein Team im Versuchsgut sammeln, geben sie dann zum Beispiel in Workshops auch an die Landwirte weiter, die für das Mannheimer Unternehmen Zuckerrüben anbauen. Immer häufiger spielen dabei auch die Folgen des Klimawandels eine Rolle.
Der Klimawandel heißt für uns im Zuckerrübenanbau, dass wir zunächst mal tendenziell eine etwas frühere Aussaat haben, was prinzipiell positiv ist, weil sich dadurch die Vegetationszeit verlängern kann. Nachteilig ist, dass wir regelmäßig auch im Frühjahr stärkere Trockenphasen haben. Das macht uns zu schaffen, dass die Rüben etwas ungleichmäßiger auflaufen können. Wir haben dann natürlich auch das Problem bei Sommertrockenheit, bei länger anhaltender Sommertrockenheit, dass die Ertragsbildung gestört ist. Das heißt, die Blätter vertrocknen auf dem Feld und die Rübe ist nicht in der Lage, genügend Photosynthese zu betreiben und genügend Ertrag zu bilden.
Längere Trockenphasen sind für den Zuckerrübenanbau also herausfordernd. Damit die Zuckerrüben schön groß werden und auch einen ordentlichen Zuckergehalt haben, sagt Peter Risser, braucht es nämlich vor allem regelmäßige Niederschläge. Aber gerade diese gleichmäßige Verteilung von Niederschlägen übers Jahr wird durch den Klimawandel potenziell eher seltener. Das haben wir ja in einer der ersten Folgen von unserem Podcast schon von einer Klimaforscherin gehört. Und dadurch, dass auch die Durchschnittstemperaturen bei uns in der Region durch den Klimawandel tendenziell steigen, kommt für den Zuckerrübenanbau noch ein weiteres Problem dazu.
Eine weitere große Herausforderung, die wir haben, ist das Schädlingsauftreten. Und hier ist ein sehr bekannter Schädling, der uns hier Probleme bereitet, die Schilfglasflügelzikade, die auch verschiedene Krankheitserreger überträgt. Wir nennen das SBR, Syndrom des niedrigen Zuckergehaltes, was dazu führt, dass die Rüben deutlich geringere Zuckergehalte haben und auch gummiartige Rüben ausbilden, was uns dann auch Probleme in der Verarbeitung bereiten kann.
Und dass diese Schilfglasflügelzikade in der Region immer häufiger auftritt, ist kein Zufall, sondern eindeutig eine Folge des Klimawandels, sagt Peter Risser.
Das sieht man eigentlich sehr schön vom Ausbreitungsgebiet. Das ging so los um unsere Zuckerfabrik in Offenau in der Nähe von Heilbronn. Hat sich dann so über den Kraichgau in den Rheingraben hin ausgebreitet und ist jetzt halt mittlerweile schon auf der Höhe Frankfurt angekommen. Also wir sehen eine klar der Klimazone folgende Ausbreitung des Schädlings und dadurch auch eine immer stärkere Bedeutung der Krankheit in unserem Gebiet bis hin nach Würzburg hoch in den Ochsenfurter Gau, wo wir jetzt gerade im letzten Jahr stärkere Probleme auch hatten, was das anging. Meistens überlagern sich diese Probleme auch noch mit weiteren Krankheiten. Also wir haben hier auch im Rheingraben, weil es sehr warm ist im Sommer, auch verstärkt Probleme mit Pilzkrankheiten. Die Krankheit nennt sich Cercospora, die uns hier die größten Probleme bereitet. Auch das eine Folge des Klimawandels, dass diese Krankheit immer früher auftritt, dadurch mehrere Zyklen draußen im Feld auch machen kann und dadurch natürlich auch stärker die Pflanzen und damit die Rüben schädigen kann.
Jetzt haben wir also gehört, warum der Klimawandel für den Zuckerrübenanbau in der Region problematisch ist. Natürlich wollte ich von Peter Risser aber auch wissen, wie Südzucker da gegensteuert, weil genau für solche Herausforderungen auf dem Acker ist das Versuchsgut in Kirchgartshausen ja unter anderem da.
Insgesamt geht es natürlich darum, wassersparend zu arbeiten und da machen wir uns sehr intensiv Gedanken, was die Bodenbearbeitung angeht. Die Südzucker Landwirtschaft experimentiert hier schon sehr lange in Bodenbearbeitungsversuchen, wie sie das machen kann. Also reduzierte Bodenbearbeitung, nicht wendende Bodenbearbeitung. Das heißt, wir verzichten hier am Standort schon über 20 Jahre auf den Pflug und machen bewusst eine nicht wendende Bodenbearbeitung, sodass wir den Mulch an der Oberfläche belassen. Das reduziert die Verdunstung, sodass wir länger Feuchtigkeit im Boden halten können und ist dann auch weniger anfällig gegen Erosion, sei es Winderosion oder auch Wassererosion. Schlussendlich fördert dieser Mulch auch das Bodenleben. Also wir haben dann ein aktiveres Bodenleben, der Regenwurm fühlt sich da wohler. Dadurch können wir auch die Nährstoffe und das Wasser besser im Boden halten, weil es leichter aufgenommen wird. Es fließt nicht oberflächlich auf und es wird dann auch wie so ein Schwamm im Boden gehalten und fließt nicht schnell nach unten durch.
Neben der Bodenbearbeitung spielt laut Risse auch die Fruchtfolge auf dem Acker eine entscheidende Rolle. Also das heißt, dass auf einer Fläche nicht immer nur das Gleiche angebaut wird, sondern immer wieder verschiedene Pflanzen im Wechsel. Der Agrarexperte sagt, das kann unter anderem dabei helfen, Schädlinge einzudämmen.
Weil in dem Moment, wo ich möglichst viele Kulturen in der Fruchtfolge habe, reduziere ich auch so ein bisschen das Risiko, dass sich Fruchtfolgeschädlinge breit machen können. Also gerade jetzt spezifische Schädlinge, die auf eine Kultur, wie jetzt die Zuckerrübe oder das Getreide, sehr spezifisch sind. Wenn die über längere Jahre diese Kultur nicht haben, dann hungere ich die auch so ein bisschen aus.
Eine weitere Möglichkeit, gegen die Schädlinge vorzugehen, ist neben der Suche nach neuen, wirksameren Insektiziden auch die Entwicklung von neuen Rübensorten. Die werden dann wiederum auf dem Versuchsgut in Kirchgartshausen getestet.
Es gibt auf der einen Seite die Suche nach neuen Mitteln, die uns helfen gegen diesen Schädlingen. Auf der anderen Seite versuchen wir auch mit den Züchtern nach Lösungen zu suchen, dass wir eben hier neue Sorten züchten, die toleranter gegen das Krankheitsaufkommen sind, gegen diese Krankheiten, die die Schädlinge auch übertragen. Das findet jetzt gerade draußen statt, dass diese neuen Genotypen erstmal in kleinen Parzellen geprüft werden, wo man erstmal schaut, wie gut kommen die hier mit diesen lokalen Bedingungen klar und wie gut sind sie gegen dieses Schädlingsaufkommen. Parallel nutzen wir diese neueren Sorten auch in größeren Einheiten und stellen sie schon mal ins Feld, wo wir sie dann auch schon mal testen können und sehen können, wie sie so reagieren.
Um die Folgen des Klimawandels für den Zuckerrübenanbau abzufangen, setzt Südzucker im Übrigen auch auf Digitalisierung.
Ich habe vorhin ja auch genannt, dass eines unserer Themen ja auch die Digitalisierung ist. Und ich glaube, da helfen uns auch die neuen Technologien, mit den neuen Gegebenheiten auch mit dem Klimawandel umzugehen. Wir sehen, dass wir hier im Rheingraben sehr stark wechselnde Felder haben mit sehr unterschiedlicher Bodengüte, sodass die Kulturen bei uns auch sehr unterschiedlich wachsen. Und dieses Wachstum, das kann man messen, einmal durch Sensoren oder auch durch Satellitendaten. Und kann dann seine Düngung entsprechend anpassen. Das heißt, wir düngen nicht mehr klassisch alles gleich, sondern wir nutzen diese neuen Technologien und düngen mit dem Düngerstreuer nur noch das, was die Pflanze braucht.
Und damit sind wir mal wieder am Ende unserer Folge angelangt. Tatjana, was nimmst du heute mit?
Also bei mir ist vor allem ein Gedanke aus meinem Gespräch mit Michael Eichinger hängen geblieben. Und zwar, dass wir Klimaschutz und auch Klimafolgenanpassung nicht immer nur als lästiges Übel sehen sollten, sondern auch als Chance. Er sagt nämlich, vieles, was wir in dem Bereich tun, hat auch einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Also eine Stadt, die grüner ist und in der weniger Autos fahren, ist nicht nur klimafreundlicher und klimaresilienter, sondern bietet uns auch einfach mehr Lebensqualität. Und was nimmst du mit?
Abgesehen davon, dass es mir sehr peinlich ist, dass ich in meinem ganzen Leben bislang noch nie etwas von der Schilfglas-Flügel-Zikade gehört habe, hänge ich auch bei den Klimaanpassungen wieder an einem Gedanken fest. Wir wissen so vieles, was wir tun oder lassen sollten. Gefühlt ist praktisch alles erforscht. Und trotzdem schaffen wir es als Gesellschaft nicht so richtig, das auch auf die Straße zu bringen. Das macht mich manchmal echt fast wahnsinnig.
Ja, das verstehe ich. Heute sagen wir trotzdem erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, schenkt uns ein paar Sterne und teilt diesen Podcast mit euren Freundinnen und Freunden.
Schaut doch mal in unseren 68 Grad Newsletter rein, in dem ihr weitere Infos zur heutigen Folge und zu anderen Klimaschutzthemen in Mannheim und der Region findet. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Anregungen und Hinweise per Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Bis bald!
Hey, eigentlich wollte ich das Handy heute Abend ja auslassen. Aber jetzt sitze ich gerade mit einem Bier hier auf meinem Balkon und merke so richtig, wie der frische Wind den Neckar entlang weht. Das ist total angenehm. Ich glaube, das mit dem Frischluftschneißen bringt wirklich was. Wollte ich dir nur noch schnell sagen. Und was ich auch noch sagen wollte, ich will auch mal wieder Gondoletta fahren.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produktion Mischa Krumpe.